Pater Helmut Schumacher hat neben seinen theologischen und philosophischen Studien auch eine Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung. In den letzten Jahren ist er viel herumgekommen. 2022 und 2023 war er für einige Monate als Gefängnisseelsorger in New York tätig. Er hat dann im Flüchtlingsdienst der Jesuiten in Uganda einige Monate gearbeitet und schließlich sein Tertiat absolviert in Libanon und auf den Philippinen. Seit Juli 2024 ist er nun Direktor des Kardinalkönighauses in Wien. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Schumacher, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sie arbeiten im Kardinalkönighaus und ich nehme mal an, da ist Nomen est Omen. Also das heißt, das hängt irgendwie mit dem Kardinalkönig zusammen. Könnten Sie das einmal kurz erklären?
Wir haben den Namen damals 1999 bekommen, Kardinalkönighaus. Es ist ein Bildungszentrum von uns Jesuiten und von der Caritas der Erzdiözese Wien. Der Kardinal stand für Standpunkt, Offenheit und Dialog. Das sind drei Worte, die für unsere Arbeit sehr wichtig sind. Und das passt hervorragend für unsere fünf Bildungsbereiche. Also einen Standpunkt zu entwickeln, wo ich persönlich stehe, Offenheit zu haben. Wir sind ein Haus, wo alle Leute willkommen sind. Und dann Dialog, mit vielen Menschen in Dialog zu treten, was heute in unserer Gesellschaft ein wichtiges Thema ist.
Welche Aufgabe haben Sie konkret in dem Kardinalkönighaus?
Ich bin Direktor des Kardinalkönighauses. Ich definiere das immer so. Ich muss auf die Finanzen achten, dass wir finanziell gut unterwegs sein können. Dann das Team in der ganzen Vielfalt zusammenzuhalten. Und als drittes dann die Öffentlichkeitsarbeit, also mich zu vernetzen mit unterschiedlichen Playern von Politik, Wirtschaft, Kirche und Medien.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie da im Kardinalkönighaus?
Es sind circa 60 Mitarbeitende im Kardinalkönighaus. Dazu kommen noch viele, ein paar hundert Trainerinnen, Trainer und Exerzitienbegleiterinnen und Begleiter, die dann mit uns zusammenarbeiten.
Das ist ja unglaublich viel und auch vielfältig. Was mir aufgefallen ist, dass Sie ja auch anbieten, dass man Kurse dort halten kann, die vielleicht gar nichts mit ihren Themen zu tun haben, sondern einfach, wenn man einen Kurs halt mit einem Raum braucht, dass man daherkommen kann und das machen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Genau. Also wir sind ein Seminarzentrum oder eine Art Seminarhotel, wo unterschiedliche Leute, Institutionen, Unternehmen zu uns kommen, um ihre Workshops, Seminare, Symposien abzuhalten. Wir stellen die Infrastruktur dann zur Verfügung von Übernachtung, Räume, Verpflegung und wir haben einen wunderschönen Garten, was das Besondere an unserem Haus ist. Dann haben wir fünf eigene Bildungsbereiche. Vielleicht erkläre ich das nochmal, damit man das ein bisschen weiß, warum wir überhaupt da sind, warum wir das machen, auch als Jesuiten. Der erste Bereich, der ist für uns nochmal ganz wichtig als Orden, Spiritualität und Exerzitien, wo Menschen zu uns kommen, um ihr eigenes Leben in Stille zu sortieren und eine neue Beziehung zu Gott zu bekommen. Aber es gibt dort auch Ausbildungskurse, wer sich als Exerzitienbegleiterin, Begleiter ausbilden lassen kann, der ist dann bei uns in unseren Kursen willkommen. Dann haben wir einen anderen Bereich, Palliativ Care, Hospiz und Demenz, wo wir Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, aber auch Ehrenamtliche ausbilden, die in diesem Bereich tätig sind und Menschen und Familien begleiten. Dann ein dritter Bereich ist die Ordensentwicklung, wo wir Kurse anbieten für Menschen, für Ordensleute, die Führungspositionen im Orden haben, um die dann für ihre Aufgabe gut vorzubereiten. Aber wir begleiten auch Ordensgemeinschaften, die sich zum Beispiel auf Zukunftsprozesse einlassen, wo eine Wahl ansteht, wo ein neuer Oberer gewählt werden soll oder ein Kapitel ansteht, dass sie quasi von uns dann in dieser Zeit begleitet werden. Ein vierter Bereich, christlich inspirierte Führung und Organisationskultur, wo wir auch wieder Schulen, Krankenhäuser oder auch Erzdiözesen, Diözesen begleiten in Personalangelegenheit, Wertemanagement und wie heute christliche Führung aussehen kann. Und der fünfte Bereich ist die Sozialakademie, wo wir Führungskräfte für den Gesundheitsbereich und Sozialbereich ausbilden. Also für Pflegeheime, für Häuser mit Menschen mit Behinderung, für Krankenhäuser und so weiter.
Und bei diesen Ausbildungen spielt da, weil Sie haben in Ihrem Leitbild das ja drinnen, dass Sie sagen, das christliche Weltbild ist natürlich wichtig. Spiegelt sich das in der Ausbildung auch wieder, wenn man jetzt für Sozialberufe jemanden ausbildet, oder wird da diese Ausbildung völlig losgelöst von dem christlichen Gedanken, einfach nur so gemacht, wie eben ein Sozialarbeiter ausgebildet sein muss?
Ja. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt einmal quasi das Glaubensgut der katholischen Kirche und wo man wirklich sich verbunden fühlt zum Gottesdienst und so weiter und zum Innenleben der katholischen Kirche. Und dann gibt es in diesem Bereich einfach auch nochmal die Werte, für die Jesus stand, also Nächstenliebe, Offenheit, Begegnung der Menschen, Heilung zu schenken. Und in diesem Sinn sind unsere Kurse dann für alle ganz gut zugänglich, weil es darum geht, eine Haltung zu gewinnen, Menschen zu helfen, zu dienen, zu unterstützen in ihren eigenen Lebenssituationen. Und es ist schön, dass dann so vielfältige Menschen aus unterschiedlichen Religionen, Kirchen zusammenkommen oder auch einige, die sich ganz schwer tun, generell mit Glauben. Alle sind willkommen, weil wir gemeinsam quasi Verantwortung lernen wollen für die Welt und für andere Menschen.
Ich habe auch gelesen, dass da auch über 10 irgendwas angeboten wird oder so. Also genau. Ganz andere Religionen
sind. Ja, das sind teilweise externe Veranstaltungen, die bei uns gebucht werden, wo Kurse angeboten werden, wo man dann dran teilnehmen kann.
Zu Ihrer Arbeit gehört ja auch die Gestaltung des Kardinalkönigshauses. Ich habe jetzt gelesen, dass Sie jetzt barrierefreie Zimmer auch haben und so. Das heißt, da muss ganz schön viel investiert werden, nehme ich mal an.
Genau, wir haben jetzt im Sommer 2 wunderschöne barrierefreie Zimmer bekommen. Und nächstes Jahr steht ein großer Umbau an. Wir müssen die neuen gesetzlichen Vorgaben des Brandschutzes erfüllen und wir müssen über 4 Millionen in den Brandschutz investieren. Und das ist jetzt eine große Vorbereitung, auch eine finanzielle Herausforderung für unser Haus. Und nächstes Jahr im Sommer wird das umgesetzt.
Und der Kirche geht es ja finanziell, hört man immer wieder, nicht mehr so gut. Ja. Die Restauratoren spüren das sozusagen bei der Kirchenrestaurierung, weil die nicht mehr so viel Geld haben, dass sie es restaurieren lassen können. Und Sie kommen aber zu Ihrem Geld sozusagen privatwirtschaftlich durch diese Vermietungen und so sind Sie ganz autark oder woher bekommen Sie bei 4 Millionen? Das ist ja eine unfassbare Summe, nicht?
Also unser Orden steht hinter uns und finanziert einen Großteil und dann sind wir auf Fundraising angewiesen. Viele Freundinnen, Freunde des Hauses, Unterstützer, Gönner, wo ich hoffe, dass sie diesen Weg mit uns gehen. Generell vom Haus her, wir müssen das meiste selbst erwirtschaften. Daher sind auch die externen Veranstaltungen für uns sehr, sehr wichtig. Also wer zu uns kommt und erfolgreich tagen möchte, tut auch gleichzeitig etwas Gutes und unterstützt unsere Bildungsarbeit damit.
Und wer zu Ihnen frühstücken kommt, weil Sie bieten ja jeden Samstag auch ein Frühstück an, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Sie sind gut informiert. Wir haben ein eigenes Café, das öffentlich zugänglich ist, wo ganz viele Menschen kommen, hier aus Hitzing und Leins zu uns zum Mittagessen, zum Mittagstisch, aber auch zum Frühstück am Samstag, wo viele Familien und auch Einzelgäste kommen, um gut ins Wochenende zu starten.
Sehr, sehr günstig, kann ich sagen. Also wer immer ins Domäer frühstücken geht und sich ein bisschen Geld sparen will, der kann sich
nicht kommen. Genau, für 9,90 €.
Ja, genau. Ein Kampfpreis für ein Frühstück und wird sicherlich
herzliche Einladung.
Ja, lecker schmecken. Was sind denn jetzt die Pläne noch, die Sie jetzt weiter oder was Ihre Vorgaben, was Sie sagen, was wollen Sie noch erreichen jetzt in der Region, was Sie den Leuten noch mitteilen wollen, was noch im Kardinalkönighaus passieren könnte oder sollte, wo Sie die Leute vielleicht animieren wollen, teilzuhaben dran oder das mitzuwirken? Ich habe irgendwie auch gehört, dass Sie durchaus auch offen sind für Vorschläge von außen oder so. Mhm.
Erstmal, wie gesagt, wir sind ein offenes Haus, wo alle willkommen sind. Wir haben ganz spannende Angebote in unseren Bildungsbereichen, wo alle eingeladen sind, auch daran teilzunehmen. man einfach mal auf unserer Homepage blättern kann und suchen kann, was man vielleicht anbieten möchte. Vielleicht hat man auch selbst Ideen, dass man etwas anbieten möchte. Dann kann man quasi unsere Seminarräume buchen und mit Gruppen zu uns kommen und dann einen Tag oder mehrere Tage bei uns verbringen. Und natürlich das Café, wo alle Leute herzlich eingeladen sind zum Verweilen, zum Plaudern und unsere Kaffeespezialitäten zu genießen. Was für uns als Haus jetzt eine große Herausforderung ist, wie gesagt, das ist der Umbau für 2026. Wir beschäftigen uns da sehr, wie alles gut gelingen kann, wie alles gut organisiert werden kann. Und das kostet jetzt im Moment auch Zeit und Energie.
Der Umbau ist ja eigentlich was Trauriges, weil Sie nur diese Brandschutzgeschichten machen müssen. Das heißt, es ist so, dass sich im Endeffekt nicht viel ändert, außer dass es brandsicher ist. Nicht?
Genau, also unser Haus ist schon brandsicher, aber es gibt neue Vorgaben. Und dahingehend müssen wir jetzt einiges investieren, eine relativ hohe Summe. Aber wir wollen auch den Eingangsbereich erneuern und die Gästezimmer, also dass auch für unsere Gäste anschließend was sichtbar wird, dass das Haus schöner wird.
Wie viele Gästezimmer haben Sie denn? Wie viele Leute können Sie da?
Wir haben so circa 60 Betten.
Boah, das ist viel, ja genau. Genau. Das muss ja auch alles betreut werden. Das heißt, wenn da Leute wohnen, das muss das auch gereinigt werden. Das ist so,
genau.
Kann ich mir schon vorstellen.
Dafür quasi das große Team.
Das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Ja.
Und wir haben dann quasi unsere eigenen Aufgabenbereiche, einmal das Seminarzentrum und dann einmal unsere 5 Bildungsbereiche. Und das muss dann alles gut zusammenkommen und dass alle auch gut zusammenarbeiten können.
Und wenn jetzt jemand ein Seminar bei Ihnen abhalten will und die Gäste hier einladen will, dann können diese sozusagen in diesen Zimmern hier schlafen.
Genau.
Das ist mal ein großer Vorteil. Und wenn jemand jetzt von weiter her kommt und irgendeinen Kurs oder etwas bei Ihnen besuchen will, könnte er theoretisch dann als Einzelperson auch bei Ihnen schlafen?
Genau. Sie könnten auch als Einzelgast zu uns kommen, wenn Sie sagen, Sie haben Freunde hier in Wien und suchen Übernachtungsmöglichkeiten, dann könnten Sie auch bei uns ein Zimmer buchen.
Also man kann sogar ein Zimmer bei Ihnen buchen, wenn man gar nichts bei Ihnen sonst bucht, sondern nur ein Zimmer.
Genau.
Das ist wie ein Hotel eigentlich.
Ja, so ungefähr.
Ja. Was kostet ein Zimmer bei Ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich, Doppelzimmer, Einzelzimmer und mit Frühstück oder ohne Frühstück, mit Mittagessen und so weiter. Da gibt es dann unterschiedliche Preise, da kann man am besten dann separat anfragen bei uns.
Also und auf der Webseite nachschauen, aber ich nehme an, es wird ungefähr in der Kategorie sein, wie die Hotels halt ungefähr die Preise sind.
Also nicht,
das ist wie in einer Jugendherberge.
Unser Standard ist auch höher als die Jugendherberge.
Was ist denn das Besondere an Ihrem Haus?
Ich würde sagen, das ist die Atmosphäre erstmal. Viele, die zu uns kommen, die sagen, wir waren in unterschiedlichen Hotels, Seminarhotels, aber bei euch ist es anders. So die Ausstrahlung, die Freundlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Atmosphäre durch das alte Schlössel, was im 19. Jahrhundert gebaut wurde. Und dann der große Park hinter dem Haus, wo viele in der Mittagszeit verweilen. Und es ist so ein Ort zum Wohlfühlen, wo man einen guten Rahmen bekommt, um für sich persönlich zu lernen und zu wachsen.
Und wie sind Sie jetzt innerhalb der Kirche da einzuordnen? Weil Sie sagen jetzt, Sie sind Jesuitenorden, Caritas.
Ja.
Ist das eher jetzt, ich kenne mich da gar nicht aus, darum frage ich jetzt mal nach, ist das eher so eine konservative Linie innerhalb der Kirche oder ist das eher eine, die progressiv ist?
Ja.
Weil in der katholischen Kirche ja doch so ein Spannungsfeld auch besteht zwischen diesen beiden Kräften.
Also die Caritas ist ein sehr, sehr offene Organisation, ein offener Ort, wo es einfach darum geht, Menschen zu helfen. Und das steht an erster Stelle. Und wir vom Orden her, wie Jesuiten, haben auch eine große Offenheit und besonders auch das Kardinalkönighaus. Kardinal König stand dafür, für Offenheit, für Dialog. Er hat neue Brücken gebaut zwischen Kirche, Politik. Das ist auch uns ein Anliegen, also diese einen Standpunkt zu haben und dann offen zu sein und Dialog zu führen mit den Menschen.
Die Rolle der Frau in der Kirche ist ja immer noch ein bisschen, ist in der katholischen Kirche ein bisschen problematisch.
Ja.
Wie sehen Sie das jetzt persönlich?
Persönlich würde ich das so sehen, wir sind eine Weltkirche und ich war oft in den letzten Jahren in der Welt nochmal unterwegs, wo die Fragen einfach anders klingen und manche Fragen gar nicht gestellt werden oder Fragen ganz anders beantwortet werden. Auf dieser Ebene ist diese Frage komplizierter. Wenn ich das reduziere auf mein Umfeld, Österreich, Deutschland, würde ich mich freuen, wenn es in dieser Frage mehr Fortschritt geben würde und eine größere Offenheit. Wenn ich es aber auf der weltpolitischen oder Weltkirche sehe, habe ich nicht so große Hoffnung, dass sich da in den nächsten Jahren etwas ändern wird.
Was unterscheidet Sie jetzt praktisch von einem Priester? Also wenn Sie jetzt, Sie sind jetzt Mitglied des Jesuitenordens, ja, aber wollen keine Pfarre jetzt sozusagen übernehmen. Warum nicht? Also was ist da der Unterschied?
Es gibt einige in unserem Orden, die leiten eine Pfarre, zum Beispiel nebenan die Konzilsgedächtniskirche wird von einem Mitbruder geleitet, der dort Pfarrer ist. Und ich habe einfach eine andere Aufgabe, eine andere Destination bekommen, dass ich die Verantwortung habe für das Kardinalkönighaus. Aber ich bin genauso gut Priester und feiere bei uns im Haus Gottesdienst, stehe für geistliche Begleitung und für Gespräche auch zur Verfügung.
Also Sie sind Priester, aber...
Ja, genau.
Ach so, das genau. Sieht man Ihnen gar nicht an.
Ja, genau. Ja. Hätte ich gewollt, genau.
Ja. Und leben sozusagen auch den Zölibat dadurch, ja, dann. Ja,
genau. Genau.
Verstehe. Ne? Das ist, schön, dass es solche Priester gibt, wie Sie, kann ich dann noch sagen. Ja, dann gleich zu Ihnen persönlich noch ein paar Fragen, um Sie noch besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Ich mag klassische Musik und ganz besonders Johann Sebastian Bach, die H-Moll-Messe und das Dona Nobis Pacem.
Gibt es ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
Im Grunde gut, von Bregmann. Das tut Gutes zu lesen in dieser Welt, die so zerrissen ist momentan. Das sind 300-400 Seiten mit ganz viel positiver Energie.
Na, die kann man heutzutage brauchen,
ja.
Da haben Sie recht. Ja. Eine Lieblingsspeise?
Ganz einfach, ich liebe Pommes.
Und ein Lokal, das Sie empfehlen können? Ich nehme an, McDonald's, oder?
Nein, nicht McDonald's. Ich mag die Waldzeile, die ist nicht weit entfernt von uns. Und das ist ein ganz nettes Familienunternehmen. Gute Speisen, Freundlichkeit und ja, ein Ort zum Wohlfühlen.
Ja, fantastisch. Wunderschöner Gastgarten, ja, auch. Ich gehe auch sehr gerne hin. Ja, das ist wirklich, und gutes Essen vor allem, das ist sehr wichtig. Ja, einen Urlaubsort, den Sie oft aufsuchen oder immer wieder?
Ich war jetzt im Sommer am Wörthersee und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war im Terziat im Libanon, durfte dort ein paar Monate leben und arbeiten oder den Ausbildungskurs erleben. Und das Land hat mich sehr fasziniert.
Also Libanon und Wörthersee, das ist
ja, genau,
sehr offen.
Genau, passt nicht so ganz zusammen, aber es sind zwei Extreme.
Schön, ja, aber schön. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin ein Mensch, der aus den Begegnungen und Beziehungen zu anderen Menschen lebt.
Ein Lebensmotto, das Sie haben?
Die Welt ein bisschen besser zu machen mit der Lebenszeit, die mir geschenkt ist.
Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ich würde ganz gerne mit Angela Merkel einen Tag verbringen. Unsere Kanzlerin aus Deutschland in den 16 Jahren, sie ganz viel, glaube ich, an Lebenserfahrung und Gesprächen geführt. Und ich würde sie ganz gerne mal fragen und erleben, wie ihre Zeit war mit allen Höhen und Tiefen, mit dem, was gelungen ist, was nicht gelungen ist und wie sie auf die Welt blickt.
Ja, die hat auch ein super Buch geschrieben und das ist sehr interessant.
Ja.
Das auch. Ich hätte gedacht, Sie hätten den Kanal König gesagt.
Aber nein, den werde ich vielleicht im Himmel treffen.
Ja. Wie schaut Ihre Vision aus, was in den nächsten 10 Jahren, wie es Ihr Leben dann sein soll? Oder haben Sie noch einen Plan?
Eine richtige Vision habe ich nicht. Ich würde es vielleicht so nennen, dass ich die Zeit, die ich habe, gut nutze, dass ich das Gespür habe und weiß, dass ich mit meiner Zeit etwas anfange für diese Welt, für die Menschen und dass ich, was ich eben schon gesagt habe, diese Welt an meinem Ort ein bisschen besser machen kann.
Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Gerne. Dankeschön.